Ja, wir kommen ja aus Paderborn, beziehungsweise wir sind ansässig in Paderborn und Paderborn hat tatsächlich einen eigenen Flughafen. Das wissen, glaube ich, viele nicht. Und der schimpft sich jetzt mittlerweile sogar Innovationsflughafen, Roman.
Ja, und da wollen wir heute einmal drüber sprechen, was ist eigentlich die Innovation beim Fliegen, beim Flughafen, also nicht nur in der Luft, sondern eben auch auf dem Boden. Das sind, glaube ich, spannende Themen, die wir als Nicht-Flugexperten heute, glaube ich, mal gucken sollten.
Also Genie, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft des Fliegens.
Kleiner Hinweis, meine Stimme ist KI-generiert. Stell dir vor, du bist im Landeanflug über Ostwestfalen-Lippe. Die Landschaft ist grün und friedlich. Ein schöner Kontrast zu den bayerischen Bergen. Du setzt die Boeing sanft auf der Landebahn auf. Letzter Flug des Tages. München, Paderborn. Feierabend. Kaum hat das Flugzeug die Bahn verlassen, übernehmen autonome Bodensysteme. Elektrische Fahrwerke rollen die Maschine ohne Triebwerke zum Gate. Die Fluggastbrücke dockt selbstständig an. Gepäckroboter entladen den Frachtraum, während KI-Systeme die nächsten Abläufe koordinieren. Leiser, günstiger und nahezu emissionsfrei. Jetzt läufst du durch das Terminal auf dem Weg zum autonomen Shuttle, das den Flughafen mit den Städten und Gemeinden der Region verbindet. Deine Gedanken schweifen zurück. Fast hätte es diesen Flughafen nicht mehr gegeben. Du erinnerst dich an das Jahr 2026. SkyHub PAD musste den Flugbetrieb einstellen. Hohe Kerosinpreise, zu geringe Auslastung, hohe Standortkosten. Viele glaubten damals, Regionalflughäfen hätten keine Zukunft mehr. Zum Glück irrten sie sich. Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Politik wagten einen Neuanfang. Statt nur über Flugverbindungen zu sprechen, machten sie den Flughafen zum Reallabor für die Luftfahrt von morgen. Mit ihm entstand ein völlig neuer Luftraum über der Region. Vor dir bleibt eine Besuchergruppe stehen, eine Delegation aus Brüssel.
Ein Regionalflughafen ist weit mehr als eine Start- und Landebahn. Er verbindet Unternehmen mit Metropolen, macht Regionen für Fachkräfte attraktiver und schafft Wertschöpfung. Entscheidend ist aber, hier entwickeln wir Technologien, die die Luftfahrt weltweit verändern.
Das Shuttle wartet bereits auf dich. Während ihr Altenbeken entgegenfahrt, blickst du aus dem Fenster. Auch über den Feldern, Windparks und Dörfern herrscht reger Flugverkehr. Lieferdrohnen, Agrardrohnen, Rettungsdrohnen und autonome Flugtaxis ziehen ihre Bahnen durch den bodennahen Luftraum. Über deinem Shuttle erscheinen ständig neue Flugkorridore und Ausweichrouten. Der Himmel wirkt fast so belebt wie früher die Straßen. Plötzlich reißt euer Shuttle leicht nach links. Eine private Transportdrohne verliert für einen Moment die Verbindung zum Verkehrsnetz und schießt fast lautlos wenige Meter über euch hinweg. Im selben Moment weicht sie einer Agrardrohne aus, die quer über die Felder fliegt. Für einen Sekundenbruchteil wirken beide Flugbahnen unkontrolliert. Das Shuttle bremst automatisch. Du atmest kurz durch, dann schüttelst du den Kopf. Der bodennahe Luftraum ist ein anderer Himmel. Und du fragst dich, haben wir die Zukunft der Mobilität geschaffen oder nur das nächste Verkehrsproblem?
Ja, ich bin ja immer noch traurig, dass wir nicht 2015 schon fliegende Autos gehabt oder bekommen haben, so wie es uns prophezeit wurde in Zurück in die Zukunft 2 mit dem Skyway, den es da gab und den Flugtaxis. Da fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen daran zurückerinnert. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Mein Name ist Tommy Falkowski. Ich fliege in letzter Zeit tatsächlich nicht so häufig, wenn überhaupt, dann auf die Schnauze vielleicht. Mit mir im Studio wie immer der Captain unseres Instituts, Roman Dimitrescu. Und damit wir heute nicht nur Kerosin verbrennen, sondern auch irgendwas Substanzielles hierzu beitragen, haben wir uns einen kompetenten Gast ins Studio geholt, nämlich René Fahr, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn, Vizepräsident für das Thema Transfer und Nachhaltigkeit und einer der Treiber des Innovationsflughafens Paderborn. Hallo René.
Hallo Tommy.
Hallo Roman.
Hallo. Ja, hallo Roman.
Hallo ihr beiden.
Ja, heute geht es tatsächlich um das Thema Fliegen. Fokus auf die Fragestellung, was können regionale Flughäfen denn tatsächlich dazu beitragen, weil darüber können wir heute tatsächlich sprechen. Wir haben so einen regionalen Innovationsflughafen hier in Paderborn und ich glaube, das ist ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie das denn überhaupt zustande gekommen ist, was vielleicht auch die Vision dahinter ist und was das für die Zukunft des Fliegens bedeuten kann.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Und vor allem, es geht ja nicht nur um, was passiert alles in der Luft, darüber werden wir sprechen, das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, sondern auch, was passiert dann am Boden eines Flughafens oder vielleicht auch grundsätzlich eher im bodennahen Luftverkehr, wie es so schön heißt. Wir haben alle irgendwie Drohnen gesehen. Ich habe bei uns neulich die E-Mail gesehen, wer will alles einen Drohnenführerschein machen bei uns oder Flugschein. Das sind alles Dinge, die uns wahrscheinlich in der Zukunft immer näher berühren werden. Ich habe meinem Sohn ja auch schon mal eine Drohne gekauft, fällt mir gerade so ein, als, glaube ich, irgendein Geburtstagsgeschenk, außer so eine ganz kleine. Also das Thema kommt irgendwie, wird immer präsenter und ich finde das Thema Fliegen, das, also auch als wir es besprochen haben, dass wir es machen, dass das wird irgendwie sofort so emotional. Ja. Ja, die zwei Lager, die einen, die finden das ja super, Fliegen, und dann die denken sofort an Urlaub und jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf die andere Seite der Welt fliegen und die absolute Freiheit. Und so ist das Thema ja auch groß geworden, muss man ganz klar sagen, von einem Thema, was erstmal so ein Luxusthema war, dann die Breite. Und dann gibt es die andere Seite. Ich will gleich sagen, ich bin irgendwo dazwischen auch, die sagen, muss denn das sein? Ne? Also muss man denn jetzt so viel fliegen und muss man, ist das nicht total umweltschädlich? Und die Diskussion ist sicherlich, die kennst du wahrscheinlich zugute, nur auch eine Diskussion, ob es überhaupt dann, braucht jetzt Paderborn überhaupt einen Flughafen und gibt es andere regionale Flughäfen, relativ viele in Deutschland, muss man auch sagen, auch wahrscheinlich zu Recht kritisch beäugen. Ja, und deswegen freuen wir uns, dass wir mit dir darüber heute sprechen können, denn du, und da bin ich auch dabei, hinter der Idee eines Innovationsflughafens, da stehst ja nicht du alleine, sondern viel ich auch, bin ja selber auch dort in Forschungsprojekten, sind wir auch gemeinsam tätig, aber weil das Thema ist nicht so einfach, dass man einfach sagen könnte, ja gut, wir lassen das fliegen, es gibt ja Gründe, warum wir fliegen auch müssen.
Ja, weil das ja oft eine sehr isolierte Sicht jetzt aus Deutschland ist. Also die Dinge, die du angesprochen hast mit den Regionalflughäfen. Gerade wenn ich jetzt dran denke, die Technologien, die wir hier schon erprobt hatten, zum Teil in den Projekten, da hatten wir immer Interessenten gekriegt, die aus Asien kamen, Südamerika kamen. Also da hat ja Fliegen eine ganz andere Bedeutung. Also auch, dass man von kleinen Flughäfen, sonst kriegt man bestimmte Regionen gar nicht angebunden. Und hier kann man dann mal leicht sagen, ja, wir brauchen vielleicht keine Regionalflughäfen, wir brauchen keinen innerdeutschen Flugverkehr, weil wir ein toll funktionierendes Bahnsystem haben, weil wir eine gute Autobahn haben. Kann man so sagen, aber spätestens, also ich habe das Lachen gehört, ja, also das ist ja schon innerhalb Deutschlands fragwürdig, ja, also ob das gut funktioniert. Aber in anderen Ländern ist das halt überhaupt keine Option. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch gerade bei kleineren Flughäfen mitdenken muss. Es geht jetzt nicht nur um die Chicago-Frankfurt-Verbindung, sondern wir reden jetzt eben, wie man von irgendeinem, was weiß ich, wie man von Guwahati da in Assam nach Mumbai kommt oder sowas. Also das heißt, wenn man so Länder wie Indien denkt, die einfach unheimlich groß sind und natürlich die ganzen kleineren Zentren anbinden müssen. Und das geht natürlich nur mit einem regionalen Flugverkehr.
Okay, weil natürlich die Infrastruktur, wenn man jetzt zum Beispiel versuchen würde, Bahnnetz aufzubauen in solchen Regionen, ist natürlich deutlich größerer Aufwand, als einen Flughafen zu bauen, der dann deutlich einfacher auch angeschlossen werden kann. Ne?
Ja. Ja, definitiv. Und die Idee des Innovationsflughafens ist ja jetzt natürlich zum einen den Heinz-Nixdorf-Flughafen, der wurde jetzt ja nach, auch glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr nach ihm benannt. Heißt ja offiziell Paderborn-Nippstadt, der Flughafen. Tatsächlich einmal auf modernste Technologie umzugestalten, auch auf wirklich hier zukunftsfähige Themen, aber natürlich auch dort Technologien ausprobieren, die eben dann woanders einen sehr großen Mehrwert leisten können, auch eben dann auch zum Thema Nachhaltigkeit. Gerade auch die Automatisierung im Rollfeld als Beispiel ist, glaube ich, ein riesen spannendes Thema, also das Ziehen von den Flugzeugen zur Position, dass das möglichst energiearm stattfindet. Dort haben wir ein Projekt gemacht oder eben auch, ich sage jetzt mal, der ganze Abfertigungsprozess, also so ein Flughafen ist ja, also aus Ingenieurssicht ist ein Flughafen natürlich super spannend. Da passiert eine ganze Menge in also ganz wenig Zeit.
Hochkomplex, System.
Muss fehlerfrei funktionieren. Das ist ja vollkommen klar. Unglaublich hohe Sicherheitsanforderungen unter einem unglaublichen Zeitdruck. Das ist schon mega spannend. Und wenn nicht da, wo sonst, muss Spitzentechnologie Einsatz finden. Und ich glaube, der Gedanke, den sieht man im Ausland dann mehr, dass Fliegen für Spitzentechnologie steht, für neue Themen und bei uns dann zum Teil eher vielleicht der eine oder denkt, das ist so Technologie der Vergangenheit oder das ist ein Thema der Vergangenheit. Und das mag sein, dass wir uns dann über die richtigen Use Cases und Anwendungen des Fliegens wahrscheinlich besser unterhalten müssen.
Ja, und das Experimentieren funktioniert auf so einem regionalen Flughafen besser, vermutlich, weil man einfach, sag ich mal, weniger Auslastung vielleicht sogar hat, einfach mehr Freiheiten, die man ausnutzen kann, als wenn man jetzt an Frankfurt denkt, wo das Ganze wie so ein eingespieltes System die ganze Zeit laufen muss, weil da jede Minute wahrscheinlich zählt, wenn irgendwas nicht läuft oder ausfällt, ist es vielleicht auf so einem regionalen Flughafen einfacher? Ist das einer der Gründe?
Genau das, was wir von den Unternehmen gespiegelt bekommen oder warum sich das jetzt hier in Paderborn so ideal darstellt. Und ich meine, das muss man sagen, das kriegen wir sowohl von verschiedenen Forschungsinstituten gespiegelt, also das ist ja nicht nur Fraunhofer und die Universitäten und Fachhochschulen, sondern eben auch das DLR, was sozusagen, obwohl die einen eigenen Forschungsflughafen in Hannover haben, in Braunschweig haben, dass die trotzdem sagen, naja, das ist für uns interessant. Warum ist das interessant? Du hast schon richtig gesagt, Tommy, bei den großen Flughäfen, wenn wir an Frankfurt denken, selbst Köln-Bonn hat alles schon die Probleme, die haben diese Slots nicht. Also die sind einfach ausgebucht, da passt nicht mal irgend so ein Versuch dazwischen, wo man mal irgendwie so eine Boeing nach elektrisch schieben kann oder sowas. Auf der anderen Seite, was sich zurzeit entwickelt, ist, dass wir viel diese Forschungsflughäfen an Flugplätzen sehen. Also Flugplätze sind quasi keine Flughäfen, weil die nicht so viel Infrastruktur haben. Und dann kann man auch wieder viel nicht erproben, weil das eben viele Infrastruktur da eigentlich gar nicht da ist, die aber genau im Zusammenspiel erprobt werden muss. Und in genau diese Nische spielen wir rein, dass wir halt einen 24/7 Verkehrsflughafen haben, der mit einer einigermaßen 2,2 Kilometer Landebahn, also wo auch durchaus größere Maschinen landen können und alles. Also es ist hier sehr viel möglich. Mhm. Aber es ist eben nicht dieser Betrieb. Ne? Was eigentlich ein Nachteil ist, ist dann für so einen Forschungsbetrieb, einen Innovationsbetrieb dann wieder ein Vorteil.
Ich kann mich daran erinnern, wir hatten ja mal ein Projekt, wir hatten ja zum Fliegen, also es war nicht Fliegen selber, sondern ging es praktisch um das Thema des Lageroutbound-Prozesses da waren wir in Frankfurt, ne? Da warst du, glaube ich, mit dabei.
Ja, genau.
Da sind wir, glaube ich, 2 Stunden zu spät zum eigentlichen Termin gekommen, weil wir uns dort verirrt haben auf diesem Cargo-Gebiet
des Flughafens.
Das war unfassbar. Genau. Also es war wirklich, das waren ja zig Gebäude, also du konntest eigentlich mit der Komplexität eines so riesen Flughafens, kannst du nicht einfach mal was ausprobieren, was wir jetzt zuletzt ausprobiert haben.
Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Gedanken auch. Da habe ich mir selber jetzt ehrlicherweise auch nie vorher Gedanken drüber gemacht. Paderborn ist also ein relativ gutes Modell für einen echten Flughafen, kann man sagen. Man hat Gepäckabfertigung, also etwas, was man bei einem Flugplatz wahrscheinlich nicht findet. Ne? Da hast du nicht diese automatisierte Gepäckabfertigung. Und deshalb kannst du sehr viele Situationen real nachbilden, nachstellen. Gleichzeitig sind wir etwas flexibler bei der Auslastung, weil es eben nicht so ein hochfrequentierter Flughafen ist, wie jetzt Frankfurt oder München beispielsweise.
Genau, und das, was Roman im Prinzip eben auch schon erwähnt hat, was wir dann auch bei den Forschungsprojekten gemerkt haben, dadurch, dass wir haben halt ein General Aviation Terminal, das haben andere auch, aber das ist bei uns eben so, dass du im Prinzip als Forscher auch, also du musst natürlich dann so eine Prüfung machen, die aber überschaubar ist, aber dass du halt innerhalb von einer Viertelstunde aufs Rollfeld kommst. Zu deinem Forschungsprojekt, an dem du gerade bist. Du kannst quasi mehr oder weniger, also natürlich musst du durch einen Sicherheitscheck durch, aber das ist ein separates Terminal, du bist da mal eben schnell durch. Das ist an allen größeren Flughäfen gar nicht so machbar. Da musst du eben 1-2 Stunden Vorlauf einplanen, bis du jetzt überhaupt erstmal dort bist, wo du dein Projekt laufen hast.
Oder mehr, wenn man sich dann noch verfährt.
Ja. Aber da können wir gleich, glaube ich, ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe hier nochmal eine interessante Zahl, weil ich meine, du hast ja richtig gesagt, das ist ja jetzt keine deutsche Diskussion, sondern wir reden über eine globale Diskussion beim Fliegen, und das Fliegen hat ja so eine kleine Delle während Corona, aber mittlerweile hat das ja extrem zugenommen. Ich war wirklich schockiert oder überrascht, sagen wir es mal so, dass wir tatsächlich in 2025 nochmal um 5% ist die Flugauslastung gestiegen. Und mittlerweile haben wir eine gesamte Flugauslastung weltweit von ungefähr 83,6%. Das ist wirklich ein All-Time-Hoch. Also tatsächlich die Flughäfen, das wird wirklich alles genutzt. Ne? Und man hat ja so das Gefühl, wenn man so einen Himmel schaut, ja, vielleicht sieht man mal ein Flugzeug, aber es sind ja auch täglich über Deutschland tausende von Flugzeugen. Und dass das Ganze alles so gut funktioniert, das finde ich schon aus Ingenieursicht natürlich eine extrem hohe Errungenschaft. Ne? Also die stößen ja keine Flugzeuge zusammen. Wir haben ja eigentlich im Prinzip ein Anwendungsbereich, der unglaublich gut gemanagt wird, der unglaublich gut überwacht wird und der vor allem, und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, den Gedanken, beim Fliegen gibt es eine unglaublich hohe Kooperationsbereitschaft über Ländergrenzen hinweg. Das würde man sich für das eine oder andere Thema auch gerne wünschen, weil es anders nicht gehen würde. Ein Flugzeug kennt keine Ländergrenzen und dann hätten wir ganz große Themen. Also da hat man zum einmal für das Management und zum anderen gibt es auch, glaube ich, keine Anwendung, wo man so viel von Unfällen und Zwischenfällen voneinander lernt wie beim Fliegen. Deswegen passiert beim Fliegen ja auch selten, unabhängig von der Fluggesellschaft, also Fluggesellschaft übergreifend, länderübergreifend, selbe Fehler in der Regel nicht 2 oder 3 oder zumindest nicht öfters, sondern die werden dann praktisch für alle gleichermaßen gelöst und man wird auch gleichermaßen gelernt. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, der beim Fliegen doch zeigt, okay, das ist schon, da steht richtig ein Prozess dahinter, richtig viel Management, richtig viel Technologie und richtig viel ja gemeinsame Initiative. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, wenngleich wir auch über die Schattenseiten und auch, ich weiß nicht, ich halte es wieder für seinen deutschen Begriff, diese Flugscham, ne, die es ja irgendwie schon gibt, sprechen kann, weil eins ist auch klar, was sicherlich nicht die Zukunft ist, sind Passagierflugzeuge mit 4 Leuten drin oder 2 Leuten drin. Mhm. Das ist sicherlich das, was das ganze Thema sicherlich auch zu Recht dann eher kritisch beäugen lässt.
Mhm. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Fliegst du in letzter Zeit häufig oder ist das eher sowas, wo du sagst, nee, möchte ich nicht, ich weiche lieber auf andere Alternativen aus?
Also ich muss dazu sagen, ich bin früher doch auch beruflich viel international geflogen und hatte, glaube ich, meine letzte geplante internationale Flugreise hatte ich, glaube ich, Anfang 2020 und die musste dann abgesagt werden wegen Corona, weil ich nach Singapur, Malaysia, hatte eine relativ große Tour gemacht, Asien mit rein und seitdem bin ich nur einmal geflogen, auch nicht mehr privat, sondern auch nur dienstlich, weil es nicht anders ging, habe ich tatsächlich den Flug, über den viele schimpfen, aber der gerade für Paderborn eigentlich so wertvoll war, nämlich nach München und zurück, weil ich es anders nicht geschafft hätte. Jetzt könnt ihr gerne reinschreiben, dann macht auch die Termine anders. Aber es war die einzige Möglichkeit, an einem Tag hin und dann eben wieder zurück und entsprechenden Verpflichtungen, die ich dann eingegangen bin, auch zu nehmen. Und ich habe genau dasselbe ein Jahr später gemacht. Da gab es dann zwischenzeitlich die Flugverbindung nicht zwischen München und Paderborn. Da musste ich dann mit dem Zug fahren und das hat in der Folge zumindest den Aufwand gekostet, dass ich am Abend vor anreisen musste. Also ich konnte praktisch den Abend vorher. Das war jetzt nicht so schlimm, aber ich bin auch den zweiten Tag dann zurückgereist, aber war der im Eimer. Ne? Mhm. Und da bin ich schon bei einigen Argumenten, die ich auch jetzt auch von Unternehmen verstehe, die sagen, das kann man mal machen, aber natürlich ist es nicht nur bequemer, sondern es ist vor allem eben für den Arbeitsalltag, für terminliche Dinge, für Verpflichtungen gar nicht anders machbar. Das muss man ganz klar sagen. Und da muss man einfach in die Realität gucken. Das Geschäft das ist ja nicht, wartet auch nicht beliebig. Ne? Also und da ist das Fliegen schon meiner Meinung nach eine spannende Alternative jetzt in dem Fall. Ich habe jetzt da keine Probleme, ich kann mir da behelfen oder es anders planen. Aber ich habe schon Verständnis für den einen oder anderen Unternehmer oder Unternehmerin, die sagen, wenn wir diese zentrale Anbindung nach München haben, dann kriegen wir schneller Kunden hierher wieder weg.
Absolut.
Den können wir nicht zumuten 2 Tage, weil wir wollen ja auch was von denen, irgendwie eine Anreise. Das sind alles so Dinge und wir kennen es ja selber, dann kommen die Leute hier an. Zug Paderborn ist eine schwierige Anbindung, muss man auch ganz klar sagen. Das ist nicht die Alternative, das ist ganz, ganz klar. Ja, dann muss man den Leuten schon erklären, warum man hier dann nicht in der Provinz ist und warum man hier investieren sollte. Ne? Und solche Regionen haben wir in Deutschland jetzt nicht nur eine, sondern mehrere. Ist ja nicht alles in München, Frankfurt oder Berlin. Ne? Bei dir ist jetzt auch kein Positivbeispiel, was Flughafen angeht.
Ja, ich meine, wir merken das ja selbst bei internationalen Konferenzen, die wir hier als Universität ausrichten wollen. Ich meine, wir müssen da konkurrenzfähig sein und das ist schon oft schwierig, weil zum Teil die Anforderungen der internationalen Gesellschaften, die hinter solchen Konferenzen stehen, wo man dann also die lokale Ausrichtung sich drum bewerben kann, was extrem wichtig auch fürs Image ist, für den Fortschritt auch unserer Forscher hier, dass wir zum Teil dann gar nicht uns qualifizieren können, weil wir nicht die internationale Anbindung haben.
Ja. Jetzt gab es ja auch eine Initiative, jetzt muss man sagen. Die wurde sehr gefeiert. Die ist mittlerweile aber, muss man auch sagen, hat das nicht geklappt. So, dass der Sky Hub, wo man versucht hat, tatsächlich eine eigene, ich sage jetzt mal, Fluglinie zu installieren. Du kennst das sicherlich noch besser. Ich kenne die Ursprünge ganz gut, weil ich mit den Initiatoren zufälligerweise habe ich die bei einem Fußballspiel hier in Paderborn, 2. Liga, getroffen und da hatte mir hier Christoph Plass, ich grüße dich. der hat mir dann praktisch während des Fußballspiels seine ganze Story erzählt, womit er sich da gerade beschäftigt, wie viel Aufwand es ist. Und das waren Unternehmerinnen und Unternehmer der Region, die das gesagt haben, wir brauchen aber eine funktionierende Linie dorthin aus. Geschäftsinteresse letztlich. Und die Lufthansa hat damals die Linie just eingestellt oder gesagt, oder angekündigt, sie einzustellen. Und dann hat man, ja, ich sage jetzt mal, ein knappes Jahr geschafft, so eine eigene Linie aufzubauen, mit einem Partner auch, die dann auch funktioniert hat. Letztendlich aber auch dann nicht sich dauerhaft tragen konnte, wo viele Faktoren, glaube ich, jetzt auch gerade in diesem Jahr reingespielt haben, die steigenden Kerosinpreise, die das Ganze dann irgendwie auch unattraktiv gemacht haben, die Auslastung vielleicht auch nicht groß genug. Aber ich finde, alleine den Mut zu haben, zu sagen, wir machen das. Und ich habe ja auch das dann schon sehr, die erste Sektion, wo man sagt, jetzt verrückt, das macht ihr eine Fluglinie da auf. Das gerade in OWL, wo man sowieso alles hinter verschlossener Tür nur machen möchte und keinem erzählen möchte, was man für große Dinge anschiebt, finde ich das aber trotzdem bemerkenswert. Und ich finde es jetzt auch nicht beschämend zu sagen, es hat halt einfach nicht geklappt. Man hat halt alles versucht und es zeigt ja auch, wie schwierig das Business ist. Aber es funktioniert auf irgendwo anders auf der Welt, funktioniert das ja offensichtlich doch ganz gut.
Ich meine, im Prinzip war das, also ich meine, das ist ja auch, was Innovationsflughafen ist. Also das sind auch Geschäftsmodellinnovationen. Ja. SkyHopPad war eine Geschäftsmodellinnovation. Vielleicht ganz kurz, ich meine, das ist ja mal die Frage, wie tief kann man da reingehen, aber vielleicht so grob zu den Gründen, was, glaube ich, was mit dazu geführt hat, ist, man hat halt, also wichtig war bei dieser ganzen Verbindung, dass wir dieses Codesharing mit Lufthansa haben. Das heißt, dass wir sozusagen hier durchbuchen können in die Welt. Na, und das war ja auch das, was eigentlich auch vorher attraktiv bei der Linie war. Ja. Und das ist etwas, was einfach extrem lange bei der Lufthansa gedauert hat, bis sie das überhaupt ermöglicht haben. Also das heißt, diese Kooperation, die wir uns gewünscht hätten, also ich sage jetzt wir, weil ich mich das so auch schon sehr mit identifiziere, die hat eben nur schwerlich stattgefunden. Das hat dieses ganze Projekt extrem ausgebremst. Und das nächste große Problem war auch, wir hatten ja also mit einer dänischen Fluggesellschaft gearbeitet, der DAT, und sozusagen die Preisgestaltung und so weiter, da hat man halt schon gemerkt, dass wir kein großer Spieler sind. Ne? Also das wäre halt etwas anders gewesen, wenn wir jetzt als Flughafen Köln-Bonn oder sowas da verhandelt hätten. Also da hat man halt einfach gemerkt, dass da muss man halt ein bisschen mehr Brust und Standing haben, einfach in der Szene, dass man halt überhaupt da gute Verträge bekommt. Und das heißt, die Verträge waren nicht optimal, war okay, ne? Also das war jetzt schon, ne, ich mache jetzt gar nicht den Leuten halt einen Vorwurf, die das ausgehandelt haben. Aber dadurch waren wir halt schon sehr anfällig dafür, als dann die Kerosinpreise gestiegen sind, als es dann sozusagen, als dieses Codesharing nicht schnell genug geklappt hat, dass es dann eben sehr schnell unrentabel wurde. Aber wie gesagt, ich sehe das auch, was du ja auch so ein bisschen angedeutet hast. Ne? Ich meine, ich finde es toll, dass das unternehmerische Risiko eingegangen wurde. Das war immer transparent kommuniziert. Also es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwelche Leute dann sozusagen in ihr Verderben geschickt wurden und ihr Geld da abgezogen wurde. Und ich sehe das auch nicht als tot an. Ja? Also eigentlich hat das schon gezeigt, dass regionaler Flugverkehr funktioniert, auch auf eine einigermaßen ökologisch nachhaltige Art, denn die Propellermaschinen, die eingesetzt wurden, waren wesentlich nachhaltiger als dieses Jet, was vorher von der Lufthansa eingesetzt wurde, ja, was wirklich für den Regionalverkehr nicht ökologisch einsetzbar ist. Und also im Prinzip hat es schon so in die Zukunft gewunken, aber es hat halt eben aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber ich sehe da immer noch Potenzial.
Ja, man muss vielleicht in zwei Sätze zur Historie nur, warum es überhaupt diese Linie überhaupt historisch gibt zwischen Paderborn und warum es einen Flughafen gibt und jetzt den Namen von Heinz Sixdorf trägt. Wir hatten ja hier, just da, wo wir jetzt gerade aus dem Fenster rausgucken, ja Europas größten Computerhersteller mit Sixdorf Computer, und das wurde dann später von Siemens übernommen, und dadurch ist diese Linie München-Paderborn entstanden, weil Siemens mit der Hauptzentrale in München, und da sind, glaube ich, zu Höchstzeiten sind da, glaube ich, 6 Flieger oder so geflogen. Zu meiner Zeit waren es dann immer so 3, 4 und so ein Mindestmaß wollte man noch beibehalten, um eben gerade diese zwei Städte auch geschäftlich enger miteinander verbunden zu lassen, die ja schon jetzt über Jahrzehnte miteinander eng verbunden sind in dem Bereich. Das war einer der Gedanken.
Darüber vor allem ja auch die Verbindung in die Welt. Ne?
Und darüber also dann die Verbindung dann letztlich in die Welt. Das ist klar. Das ist dann der große Mehrwert. Aber es gab eben diese historische Verbindung eben alleine tatsächlich durch, ich sag jetzt mal, durch den Siemens-Einstieg bei Nixdorf Computer Ende der 80er, Anfang der 90er muss das gewesen sein.
Das und vielleicht den historischen Exkurs abzuschließen dazu auch. Also es gab deshalb auch eine Tradition, dass sich Unternehmen beteiligen. Also das heißt, damals war es so gewesen, es wurde quasi auch damals schon ein Fonds gegründet. Die Unternehmen haben sozusagen von vorneweg bestimmte Ticketkontingente gekauft. Und die haben sich auch verpflichtet, wenn sozusagen das nicht rentabel für Lufthansa in diesem Zeitraum ist, decken sie die Unterdeckung sozusagen für die monatsweise. Also damit waren die Unternehmen hier, das war für die nichts Neues, ne, dass man das jetzt so macht, um hier die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu erhalten. Und sozusagen dieses Modell hatte man probiert, jetzt auf SkyHopPad jetzt wieder zu beleben.
Also ich persönlich muss sagen, ich hatte ja schon in der Einleitung gesagt, ich bin jetzt die letzten Jahre auch tatsächlich gar nicht geflogen, aber nicht großartig aus moralischen Gründen, sondern eher aus familiären Gründen, weil es dann doch einfacher war zu sagen, gut, ich mache eher regionale Termine und fliege jetzt nicht in die ganze weite Welt raus und belaste damit die Familie zu Hause. Ich fand es tatsächlich eigentlich auch einen sehr guten Vorstoß mit dem SkyHub, als ich das gelesen hatte damals, weil ich selber das in der Vergangenheit auch ja genutzt habe, die Verbindung nach München, die Flugverbindung. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was da für ein Rattenschwanz entsteht, wenn du solche Flugverbindungen dann plötzlich nicht mehr hast, wenn du dann ausweichen musst, entweder auf andere Flughäfen oder auf andere Verkehrsmittel. Natürlich ist das alles, wenn du das in Isolation betrachtest, aus meiner Sicht vertretbar, kannst du sagen, ja, dann nimm doch den Zug oder fahr doch mit dem Auto, aber dadurch bleibt ja weniger Raum für beispielsweise andere Termine, du verbringst mehr Zeit dann mit Umsteigen oder sonstigen Sachen, und ich glaube, hier ist die Frage ganz, ganz entscheidend aus meiner Sicht, warum ist Fliegen denn jetzt so moralisch bedenklich aus der Sicht vieler Menschen, und warum wird dann sowas wie eine Flugverbindung von Paderborn nach München eher so als Umweltsauerei angesehen.
Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass einmal hatte man natürlich, oder sagen wir mal so, es gibt einmal so eine gewisse Neiddebatte immer. Ne? Das heißt, dass man natürlich mit Fliegen auch immer so einmal Privatfliegerei verwendet. Also unser Bundeskanzler, der dann so sein Privatflugzeug hat, das ist natürlich irgendwie etwas, wo man sagt, so, das ist so die Ausgeburt des Statussymbols, ja, also dass man so ein privates Flugzeug hat und das auch fliegt. Dann ist es natürlich auch immer so mit so ein Luxusgedanke, dass man einfach, dass man sich auch überhaupt viele Flüge leisten kann, also auch als Urlaubsreisen, dass man da mit anfing. Und dann war das natürlich jetzt schon durch die ökologische Bewegung entstanden, die gesagt hat, naja, das ist doch hier wirklich so einer der Hauptverursacher unseres ökologischen Fußabdrucks. Was ich bei der Debatte immer so ein bisschen problematisch finde, ist, dass man so manche Dinge so ein bisschen ausblendet. Also wenn man jetzt an den Autoverkehr denkt, da sind wir in Deutschland einfach viel bereiter, einmal viel mehr Risiken einzugehen. Also wenn man jetzt schaut, also diese ganzen Seiteneffekte, also allein was an Lungenkrankheiten bei Leuten, die nahe an der Autobahn wohnen, entsteht. Ja, das ist sozusagen, das lässt sich belegen, das ist null in der Debatte dran. Und wie sich das auch durch Temporeduktion reduzieren lassen würde. Wir haben diese Debatte der Mikroplastik, also das wird immer in der Kosmetik vermutet, dass das eigentlich fast alles Reifenabrieb ist, ist auch den wenigen bekannt. Also da wird auch ganz viel sozusagen davon weggelenkt. Und wenn man aber jetzt bei dem Flugzeug dann wirklich den Kondensstreifen am Himmel sieht und so weiter, dann ist das sozusagen offensichtlich, dass das jetzt eben schädlich sein muss. Jetzt möchte ich das gar nicht kleinreden, ne? Also ich glaube, du hast, glaube ich, auch noch ein paar Zahlen dabei, aber wenn man jetzt so alle, so die komplette CO2-Ausstoß seit Industrialisierung oder so, seit Beginn der Luftfahrt, dann machen die 1,5% allen ausgestoßenen CO2s aus. Und aktuell liegt das so, der gesamte Luftverkehr jetzt weltweit liegt jetzt so bei 4,5%. Was man da natürlich ehrlichkeitshalber auch nicht mit hat, was aber jetzt auch da auch, glaube ich, gar nicht so Thema ist, dass da natürlich nur diese indirekten Effekte drin sind. Also das heißt jetzt diese anderen Treibhausgase und die Rußpartikel und so weiter, die man ja tatsächlich dann bei den Kondensstreifen sieht und so weiter, die sind jetzt nicht mit gemessen, die aber dann schon auch einen starken Klimaeffekt haben. Das ist aber tatsächlich noch nicht so richtig gut erforscht. Das ist tatsächlich, ich meine, wir sind ja hier auch hier ein Innovationspodcast, ja, da sehe ich beispielsweise große Innovationen, haben wir jetzt gerade auch in einem Projektantrag was mitgestellt, weil man da durch geschickten Einsatz von KI und flexible Routenberechnung kann man extrem viel einsparen, also von diesen anderen schädlichen Emissionen, indem man halt das den jeweiligen Wetterbedingungen gut anpasst. Und Das ist etwas, das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Das wäre jetzt durch Rechnerleistung und entsprechende Programme ist das möglich.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das habe ich schon vor ein paar Wochen in den Nachrichten auch gesehen, dass man eben, also eins vielleicht nochmal aufzuklären, die Kondensstreifen sind tatsächlich ein Problem. Was passiert dort? Im Prinzip hat man dort, das sind nicht die CO2-Abgase, sondern im Prinzip ist das eine Wasserverdampfung, die dann bei hoher Luftfeuchtigkeit dann in so Eiskristalle bildet. Und es gibt dann eine zusätzliche Schicht. Und wir alle hoffentlich kennen ja den Treibhausgaseffekt. Das ist ja nicht die direkte Erwärmung der Erde, sondern eben, dass die Reflexion der Sonnenstrahlen praktisch nicht raus kann aus der Atmosphäre. Und das verstärkt diesen Effekt. Also es ist schon ein direkter Beitrag zum Thema Treibhaus, aber es ist kein klassisches Treibhausgas wie CO2 jetzt in dem Fall, was zusätzliche Effekte sind. Mhm. Wobei die CO2 pro Person, ich habe mal die Werte mit dabei, für einen Personenkilometer natürlich selber bei so einem Inlandsflug vor allem oder beim auf alle Fälle höher sind als mit allen anderen Verkehrsmitteln. Auto, wie gesagt, bin ich bei dir, da muss man genau hinschauen, sitzt im Auto vier oder sitzt im Auto nur eine Person, dann relativiert sich da schon einiges, aber jetzt im Vergleich zur Bahn ist das natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Ich habe hier mal nachgeguckt im Nahverkehr und am Fernverkehr, Eisenbahn, 26 Gramm CO2-Emission pro Personenkilometer im Verhältnis mal Faktor 10, dann bei 290 bei einem Inlandsflug. Das ist schon wesentlich. Beim PKW geht das aber in ähnliche Dimensionen. Wenn einer alleine von München nach München fährt, ist er dann auch eher bei den über 200. Und wenn dann vier Leute drin sitzen, dann recht kann man ja einfach Mathematik das durch vier rechnen. Aber gerade das Thema Kondensstreifen ist, glaube ich, so wesentlich, weil du durch eine KI-Analyse genau gucken kannst, welche Route eben zu viel weniger Kondensstreifenbildung führt. Mhm. Zum Beispiel eben durch trocknere Gebiete. die du fährst, und dadurch kannst du tatsächlich ganz viel von diesem Effekt abfedern. Und das macht, also die Kondensstreifen machen schon von der Gesamtwirkung auf den Treibhausgaseffekt, du hast, glaube ich, 4,5% gesagt, das macht schon fast die Hälfte aus. Ne? Das ist, das darf man nicht unterschätzen. Also es ist nicht nur der CO2, sondern tatsächlich diese Effekte. Und da müssen wir erstmal mit anfangen, weil das hat man jahrelang gar nicht berücksichtigt.
Also ich glaube, da wird es eine EU-entsprechende Richtlinie oder Anforderung geben, die demnächst kommen wird, die dann die Fluggesellschaft tatsächlich verpflichtet, wie sie damit umgehen und welche Dinge sie haben. Muss aber sagen, jetzt also sozusagen von Forschungsseite, da sind die eigentlich noch nicht so weit. Also das ist noch nicht so, dass sie das jetzt einsetzen können, dass es da jetzt Dienstleister gibt, die denen jetzt Modelle anbieten, die sie schnell aufsetzen könnten. Vielleicht einmal noch auf die Schiene zu kommen. Ne? Also das soll nicht falsch verstanden werden. Ich glaube, dass Deutschland grundsätzlich, wenn man jetzt einfach die Struktur anschaut, ne, wir haben hier wenig Berge und sowas. Wir haben eigentlich bestehende Schienenstruktur, die ist natürlich nur völlig marode. Aber grundsätzlich, gerade wenn wir das jetzt mit Japan vergleichen oder so weiter, könnten wir das hier sehr gut anbinden mit einem vernünftigen Schienenverkehr. Ne? Es ist halt nur so, dass wir durch einen Investitionsstau von 40 Jahren oder sowas deshalb jetzt das Problem haben. Diese stärkere Regionalverbindungen, die sehe ich tatsächlich, also das habe ich gesagt, also das sehe ich mir in so einer internationalen Perspektive, wo es das nicht gibt. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt neue Infrastruktur zu verlegen. Aber die jetzt da wäre, wäre eigentlich wahrscheinlich zum Teil, wenn man das jetzt wirklich so das Gesamtökosystem betrachtet, sinnvoller, das zu ertüchtigen. Ja. Beim Flugverkehr in Deutschland sehe ich tatsächlich noch stärker, also jetzt innerdeutschland, das Potenzial, was ja uns dieses Gedankenexperiment so ein bisschen geliefert hat und was ja in NRW auch sehr stark gemacht wird. Man möchte ja hier sozusagen bewusst die Flugplätze ertüchtigen, dass man wird immer dann solche Regionalflughäfen als Hubs brauchen, aber dass man sozusagen dort eher so ein Drohnen- oder einen Lastdrohnenverkehr jetzt in diese einzelnen, zu diesen einzelnen Flugplätzen anbietet. Denn das muss man jetzt auch nochmal sehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen zu großen Themenschwank gemacht, aber wenn man jetzt mal an diese Drohnen denkt, dann denken immer, dass die irgendwann so in der Stadt so von meinem Parkplatz, von meinem Haus mich abholen oder was auch immer. Da ist eher mit zu rechnen, dass man da noch eine gewisse Infrastruktur brauchen wird. Also das heißt, man wird Regionalflughäfen und Flugplätze, also das, was man schon dachte, dass man längst nicht mehr braucht, das wird man genau brauchen, wenn man dann in diesem Lastdrohnenbereich arbeitet. Und da sehe ich wirklich ein Riesenpotenzial. Denn ich meine, wenn man jetzt gerade ein bisschen hier in die Mittelgebirge schaut und wenn sich da dann die 30-Tonner durchquälen, das kann nicht so die Zukunft sein, um Dinge auszuliefern, die jetzt wirklich viel effizienter anders auszuliefern werden.
Ja, das sollten wir gleich mal jetzt einmal drüber sprechen, weil das sind wir ja bei den, warum brauchen wir Fliegen überhaupt noch? Weil man könnte natürlich sagen, brauchen sie auch gar nicht mehr, ne? Das wäre ein Punkt. Wir haben ja schon das Thema, überhaupt von einem Punkt zum anderen Punkt auf der Welt zu kommen. So, das ist das eine Thema. Und das zweite große Thema ist aber tatsächlich der Warenverkehr. Also ich habe mal nachgeschaut, es wird zwar praktisch nur 1% des Welthandelvolumens per Flug transportiert, der macht aber 30% des Wertes aus. Also gerade teure, schnell verfügbare Komponenten, von denen wir in Deutschland ja produzieren wollen, und wenn wir die auch ins Ausland bringen wollen, sind wir wahrscheinlich, wäre das etwas, was uns tatsächlich an der Stelle ja auch helfen würde. Und deswegen finde ich die Diskussion total wichtig und auch richtig zu gucken, okay, wie schaffen wir es dann vielleicht auch mit weniger Flugscham und weniger klimaschädlich hinzubekommen. Und das Naheliegendste ist ja zu elektrifizieren. Das wäre das Naheliegendste. Ne? Wir elektrifizieren schon Fähren, haben wir schon große Projekte, haben wir so eine Nachhaltigkeitsnominierung für den EU-Preis vor 2 Jahren bekommen. Aber bei dem Thema Fliegen ist das echt schwierig. Ne? Das ist wirklich schwierig. Und das muss man den Leuten, die vielleicht noch nicht so im Thema sind, glaube ich, auch gut erklären, was das Problem ist bei der Elektrifizierung eines Fluggerätes, egal welcher Art. Denn die meisten werden ja schon mitbekommen haben, so ein E-Auto ist relativ schwer. Es liegt aber auf der Straße. Wenn das einmal rollt, rollt das. Ne? So eine schwere Batterie, so eine im Flugzeug, die ist halt immer schwer. Die wirkt immer gegen die Kräfte. Du musst immer Energie aufbringen, um die erstmal hochzuhalten und in Bewegung zu bekommen. Das hast du auf der Straße dann eben nicht. Und dementsprechend ist das Thema Gewicht eins der kritischsten Themen beim Fliegen auch von elektrischen Flugdrohnen. Also das heißt, du kommst halt nicht weit mit der Elektrifizierung, Standtechnik heute, beziehungsweise musst du die Konzepte halt ändern. Also eine Boeing zu elektrifizieren wird auf absehbarer Zeit praktisch kaum möglich sein, aufgrund des dann eintretenden Gewichtes. kleinere Fluggeräte, sage ich mal. Mhm. Gerade hier die eVTOLs, also die Electric Vertical Takeoff and Landing Systeme, also worüber du ja schon ein bisschen gesprochen hast, wobei ich das genauso sehe wie du. Ich glaube nicht, dass in jeder Nachbarschaft jetzt 5 von den Dingern gleichzeitig hoch und runter gehen. Dann, das kann ich, das glaube ich, kann, das ist zu viel Komplexität, aber ich hätte schon Spaß dran. Aber
das wäre, glaube ich, schon ein Dach zur Verfügung.
Das wäre schon schwierig, aber ich bin bei dir. Regionale Flughäfen könnten jetzt ein erster Zwischenschritt sein. Ich glaube, danach wird es noch einen weiteren Schritt geben, dass es noch kleinere Flugplätze geben wird, die dann noch näher sind. Aber das wäre schon mal ein erster Schritt, die man nutzen kann. Und das ist ja gut, dass wir in Deutschland so viele davon haben oder dass wir da eine gute Infrastruktur hätten, wo wir das Thema einsetzen können. Und das zweite große Thema, was das nachhaltig machen könnte, was ja schon gemacht wird, was, glaube ich, das Naheliegendste sind, halt dann alternative Treibstoffe, die man dann nutzen kann. Auch das ist limitiert, muss man dazu sagen. Ich habe mal nachgeguckt. Also da wird man nicht Kerosin komplett ersetzen können, sondern man ist dabei, das zu substituieren. So bei, jetzt will ich nicht sagen, ob man das aus Öl, also man das Altöl rausgewinnt. Da gibt es Biomasse natürlich, ganz die ganzen Klassiker, die wir hier auch schon mal im Podcast diskutiert haben. Aber das ist sicherlich etwas, wo man berechtigt, glaube ich, kurzfristig oder mittelfristig schon Schritte machen kann, die auch mit den bestehenden Maschinen erstmal weiter funktionieren. Und das ist ja immer noch besser. Und dann erinnere ich mich neulich an Manfred Renner, der gesagt hat, jedes Prozent, was wir rausholen können, ist doch erstmal gut, anstatt die Grundsatzdiskussion jahrzehntelang zu führen, was wir dort ändern, dann lass uns doch erstmal 50% des Kerosins substituieren durch nachhaltigere Stoffe. Ne? Und dann gibt es natürlich noch das große Thema, das Wasserstoffthema. Zu allem interessieren mich eure Meinung. Wasserstoff bin ich ja bekannt hier im Podcast als großer Kritiker. Dessen, weil wir einfach keinen grünen Wasserstoff haben. Also der muss irgendwo herkommen.
Ja, die Herstellung ist halt
das
einfach
das große Problem. Wir haben es für Autos schon durchgerechnet, macht keinen Sinn. Wir haben es für Heizung hier schon mal durchgerechnet, macht überhaupt gar keinen Sinn, also funktioniert gar nicht. Für Flugzeuge macht es eine Anwendung im Betrieb tatsächlich Sinn, aber wir müssen die Frage klären, wo kriegen wir es, wo kriegen wir den nachhaltig dann?
Also wir haben es auch durchgerechnet. Ich meine, wir haben ja hier ein Projekt eben auch in der Region mit dem schlafenden Riesen, also wo wir jetzt dann, das wäre die Idee, dass man dadurch, dass wir hier nicht an dieser Bundeswasserstoffstraße liegen oder nur ganz im Norden da, die mal vorbeiguckt, war dann die Idee, dass wir sozusagen mit diesem produzierten Wasserstoff, dass wir den dann dahin shutteln können. Aber wir haben dann auch mal getestet, also wir könnten eventuell so eine kleinere Businessmaschine umrüsten, dass sie auch einen Atlantikflug schafft. Aber da bräuchten wir schon einige Tanklastwagen mit Wasserstoff, die das wirklich dann zuliefern. Also das heißt, aber das zeigt einfach schon, wie begrenzt man ist. Wenn man jetzt über diese, ich meine, es gibt ja viele Leute, die sich auch in der Technologiefolgenabschätzung und so weiter da Gedanken zu machen, die sehen da schon eine Zukunft drin, sehen das aber wirklich erst so in 60, 70, 80 Jahren in der Luftfahrt. Und das ist vielleicht, jetzt setzt nochmal den Punkt an, den du auch nochmal gesagt hattest, was uns jetzt auch am Innovationsflughafen hier treibt, also auch aus der ökologischen Perspektive ist, dass man einfach sehr lange Entwicklungszyklen in der Luftfahrt hat. Also das kann ein, ich meine, ich bin ja kein Ingenieur, aber selbst als Wirtschaftswissenschaftler werde ich schon nervös, wenn ich merke, wie lange die dauern, ja. Und wie schwerfällig das dann noch ist. Ich meine, das hat gute Gründe, weil man einfach bewusst wirklich mit Technologien arbeitet, die sich bewähren und einfach eben nicht so schnell mal dabei ist, irgendwas anderes zuzulassen, weil einfach die Risiken zu groß sind. Das nicht nur für die Besatzung da drin, sondern auch für den, denen es auf den Kopf fällt. Ja, also das heißt, deshalb haben wir sehr konservative Zulassungskriterien und so weiter. Und das motiviert uns, dass man auch gerade am Boden oder in einem nahen Bereich durch Flügelformänderung, wobei das jetzt schon ein großer Schritt wäre oder so, aber dass man da, wenn man dann einige Prozent schon einspart sozusagen von dem auch jetzt herkömmlichen Kerosin, dass das eben schon große Ersparnisse und Gewinne bringen. Also wie gesagt, wir sind dann immer auf dem Effizienzweg. Ja, es ist noch nicht, dass wir jetzt wirklich, wie wir es jetzt ja beim Auto machen, dass wir disruptiv unterwegs sind. Ja, dass wir wirklich sagen, wir müssen komplett von der Technologie weg. Aber wir arbeiten ja parallel dran an den anderen Dingen. Aber es ist einfach nicht so, da muss man vielen Leuten die Illusion nehmen, dass wir jetzt in 20 Jahren eine Boeing irgendwie nachhaltig fliegen können. Das wird nicht der Fall sein.
Und zumindest nicht vollständig.
Nicht vollständig, da mag sein.
Ja. Ich habe mal nachgeguckt. Also man geht zumindest aus, sagen wir mal 20 Jahre, immer mal 25 Jahre. Man geht davon aus, bis 2050 eine Emissionsminderung von 65% zumindest erreichen. Ich finde, das ist
aber gut. Nicht nur durch Treibstoffänderungen, sondern durch
wesentlich durch, durch die SAFs, also Sustainable Aviation Fuels, die IATA, das ist die International Air Transport Association, also die für den Flugtransport zuständige Organisation, geht davon aus, dass man rund 65% tatsächlich Emissionen mindern könnte durch so einen Treibstoff. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wo ist der Haken aktuell? Ich habe die Zahl nämlich, wo stehen wir, 26? Mhm. Das ist immer ganz schön zu wissen. Es lässt sich mal relativ schön sagen, wo sind wir in 25 Jahren? Mhm. Da sind die meisten nicht mehr in Amt und Würden, die solche Spekulationen machen. Wo stehen wir denn heute weltweit? Haben wir momentan nur eine Produktion von solchen Sustainable Aviation Fuels von 2,4 Millionen Tonnen. Das wären aktuell wirklich nur 0,8% des tatsächlichen Treibhausbedarfs. Also das sind wir noch nicht, ne? Also wir werden jetzt wahrscheinlich durch Regulierung sukzessive da auf vielleicht 2, 3, 4, 5% kommen. Und vielleicht schaffen wir tatsächlich dann die 65 oder 70% bis 2050. Aber das sind halt Kraftanstrengungen notwendig, ne? Das passiert jetzt nicht von selber.
Das ist also kein rein wirtschaftlicher Aspekt wahrscheinlich, weil aktuell rechnet sich das wirtschaftlich wahrscheinlich noch gar nicht.
Das ist eine wirklich industriepolitische Aufgabe, die dort zustande kommen muss. Aber es ist real, also es gibt es. Ne? Also es ist nicht so, dass es kein Luftschloss oder sowas, das mit reingeht, sondern das sind Dinge, die an denen muss man eben dann auch forschen, beziehungsweise dann auch in die Umsetzung dann kommen und in die Skalierung.
Ja, wir hatten ja am Anfang, hattest du ja schon gesagt, bei Corona ist es zurückgegangen, jetzt ist es wieder am Steigen. Was sind denn so die Prognosen in Richtung Luftfahrt? Erreichen wir da ein Plateau, nimmt es ab, wird es zunehmen? Das ist ja auch nochmal eine spannende Frage.
Also man rechnet international mit einem extrem steigenden Passagieraufkommen. Extrem steigend. Und das ist etwas, also deshalb sage ich immer, dass man wirklich diese globale Perspektive einnehmen muss. Wir sind dabei aus gutem Grund, und das ist auch wirklich gut so, dass wir sozusagen auch ehemalige Schwellenländer, Entwicklungsländer sozusagen so weit, also auch mit unterstützen oder die schaffen es aus eigener Kraft, dass sie wirklich einen Wohlstand in ihrer Bevölkerung schaffen, die ihnen auch eine Anteilnahme sozusagen an dem weltweiten Wohlstand schafft. Aber das erweckt natürlich auch diese Bedürfnisse, Dinge zu machen, die wir eben auch machen, und dazu gehört auch Fliegen. Jetzt gerade diese große internationale Luftfahrt, die ist ja auch wichtig. Also das ist ja, sind ja jetzt, wir haben ja bis jetzt so diese ethischen und diese kulturwissenschaftlichen Aspekte so ein bisschen zurückgefahren. Aber wenn man sieht, was wir jetzt brauchen, um diese Verständigung, um wirklich andere Kulturen zu kennen, ja, das ist einfach was anderes. Und da muss man denen auch diese Teilhabe ermöglichen, zum Teil auch, um ihre Überlebensstärke zu machen. Weil wenn sie nicht fliegen, wenn sie nicht sozusagen sichtbar sind, dann werden auch bestimmte Regionen vergessen. Aber das heißt, dass man jetzt einfach von der globalen Perspektive, haben wir diese Zunahme. Mhm. Ne? Und wir haben es ja im asiatischen Bereich, sehen wir das ja schon sehr stark, auch mit dem wachsenden Mittelstand in China insbesondere beispielsweise. Also das sind ganz andere Massen, die zunehmen können. Und das viele haben jetzt ja sehr deutlich auf, wenn wir jetzt an den Iran-Krieg denken und die zeitweisen Shutdown, den wir dort jetzt von den Flughäfen in Dubai und so weiter hatten. Ich meine, dann hat mir über Flightradar das ja so ein bisschen mitverfolgt. Ich hatte da auch so ein bisschen mitgelitten, weil ich da gerade natürlich Kinder in Japan und Thailand hatte, ja, und dann natürlich auch ein bisschen Alternativflüge suchen musste. Und das war ja irre zu sehen, wie da wirklich einmal dieser ganze Strom von Flugzeugen dann auswich auf andere Flugrouten und wie sich das dann wieder dort steigerte. Ja? Also das ist einfach die Realitäten, die wir uns anschauen müssen. Ja? Also da spielt die Musik. Außer natürlich, jetzt gibt es natürlich genau solche Blasen jetzt auch dann in Nordamerika und so weiter. Ne? Aber da ist einfach mit einem Aufkommen zu rechnen, wenn man jetzt, was ja auch ein guter Indikator ist, wenn man jetzt diese Auftragslage der OEMs anschaut, Airbus, Boeing und so weiter, die kommen nicht nach. Die haben Bestelllisten, die nächsten 40 Jahre sind im Prinzip die Auslieferungen fix. Das heißt, da ist auch der Bedarf weiter da. Ja. Also das muss man ganz realistisch sehen.
Das ist super spannend, weil natürlich das aufzeigt, dass wir aus Deutschland gesehen einen relativ kleinen Hebel haben, wenn wir jetzt darüber diskutieren, innerdeutsche Flüge zu ersetzen durch andere Sachen. Das mag in vielerlei Hinsicht vertretbar zu sein, gerechtfertigt zu sein, aber ich stelle mir dann jetzt die Frage, wir wollen ja idealerweise auch international mitspielen, gar nicht so sehr jetzt beim Fliegen, dass wir sagen, wir fliegen auch oder wir haben so viele Flüge, sondern als Zielmarkt, ne? Also Zulieferindustrie, wir wollen da ja auch aktiv sein und dafür brauchen wir natürlich heimisch auch irgendwo eine Industrie, an der wir das dann austesten können. Und da stelle ich mir jetzt vor, wenn wir das Ganze jetzt zurückfahren, können wir natürlich sagen, wir sind jetzt hier Vorbild für die Welt, wir zeigen, wie es geht. Aber ich habe nicht das Gefühl oder ich glaube nicht, dass das einen großen Effekt haben wird.
Viele Diskussionen für wie viel Vorbild an der Stelle dann, also ein moralisches Vorbild dann wirklich hilft. Ne? Meine Erfahrung ist, das kommt jetzt auch nicht immer so mega gut an. Und ich glaube, Vorbild ist schon wichtig. Also ich glaube auch, dass Industrienationen eine Vorbildsfunktion haben können. Aber Vorbild heißt nicht jetzt, wir fliegen jetzt nicht mehr und ihr dürft auch nicht, weil ihr habt es noch nicht und ihr dürftet es noch nie. Das, glaube ich, funktioniert nicht als Vorbild. Was aber funktioniert, ist zu sagen, wir entwickeln das Thema Fliegen einfach nochmal auf ein anderes Level, was technologisch nachhaltiger ist, was und nehmen dann auch andere Länder von Anfang an auch gleich mit. Ne, dass sie vielleicht, man muss ja auch ehrlich sagen, dass nicht alle die Lernkurve durchlaufen, die Industrienationen alle durchlaufen sind. Weil eigentlich, wenn man, das ist ja der Fakt, das können wir uns ja als Erde gar nicht erlauben. Mhm. Das ist ja vollkommen klar, wenn wir auf einen CO2-pro-Kopf-Ausstoß diese Länder hinbekommen, wie China, Indien, wie jetzt wie Westeuropa, dann haben wir ein richtiges Problem. Da sind die Inlandsflüge praktisch absolut vernachlässigt bei einer Gesamtdiskussion. Aber wir können denen ja auch Dinge nicht verbieten, sondern wir müssen dann gemeinsam auch Alternativen aufzeigen, die meiner Meinung nach ja auch wiederum für eine technologieoffene, die ich ja immer noch meine, dass wir das sind, und für eine technologieorientierte, vor allem auch was Geschäft angeht, Nation, für uns natürlich super Potenzial bietet, zu kooperieren, kulturell, aber auch geschäftlich. Weil es muss ja einen Grund geben, zusammenzuarbeiten. Und man kann nicht alles vorausplanen. Ich habe einen interessanten Fun-Fact. Und zwar, wahrscheinlich das erfolgreichste Passagierflugzeug schlechthin ist ja die Boeing 747, der Jumbojet gewesen. So. Und das ist ja so ein riesen aufgeblähtes Flugzeug und dann hat man das ja voll mit Leuten und das war aber so gar nicht geplant. Die hatten damals eigentlich gedacht, durch das Aufkommen der Concorde, der Überschallflugzeuge, das war praktisch damals, wird die Zukunft sein. Warum sollte man doppelt so lange fliegen? Ne? Also man kann in der halben Strecke und da hat man auch noch nicht diese Kerosindiskussion so im Kopf und dass das besonders laut ist und dann später kamen noch Sicherheitsaspekte hinzu. Also da hat man alles auf die Concorde oder auf solche Überschallflugzeuge gesetzt und die wurde deswegen so gemacht, weil man gesagt hat, das kann ja höchstens als Frachtflugzeug dienen. So, und dass die Fracht später Menschen wurden, war gar nicht ursprünglich der Plan. Das zeigt ja auch, wie stark dann am Ende des Tages ökonomische und Gründe sind, ob ein technisches System funktioniert und ob das gefordert wird. Gerade in sowas, ich glaube, am Ende des Tages sind sehr konventionelle Gründe, warum im Fliegen es funktioniert oder nicht funktioniert und gar nicht jetzt so abgespacete Dinge, sonst wird es ja überall nur Concords geben oder Überschallflugzeuge, weil es gibt ja nicht nur Concorde.
Ja, und das Thema Zukunft behandelt ihr ja genau am Innovationsflughafen. Du hattest jetzt schon viel darüber erzählt, warum so ein Innovationsflughafen Sinn macht. Aber was sind denn so die Aspekte, die man tatsächlich jetzt jenseits von den Punkten, die wir schon diskutiert haben, daran wirklich erforschen kann?
Also Roman hatte das ja auch schon so ein bisschen eingeleitet. Innovationsflughafen ist ja jetzt nicht nur das Flugzeug. Also das muss man ja auch realistisch sehen. Wir haben hier keine, auch jetzt, was wir nicht ausbilden an der Universität. Ne? Wir haben keine, wir bieten keine Luftfahrtsingenieure.
Von Flugbahnen haben wir nicht.
Nein, also wir sind nicht die, also ne, wir haben keinen Studiengang, Spezialisierung jetzt auf Luftfahrt. Mhm. Das heißt jetzt, die Flugzeuge selbst gucken wir uns eigentlich gar nicht an. Was wir aber haben, was wir hier gut können, und ich glaube, das hat jetzt mittlerweile jeder Hörer des Podcasts auch mitgekriegt, ist, dass wir gut automatisieren können, dass wir sehr viel Ahnung von Informatik haben, von KI haben und auch von den Geschäftsmodellen drumherum haben. Und genau das wollten wir da zusammenbringen. Das heißt, was wir sehr stark machen, ist, dass wir am Boden, am Vorfeld arbeiten und probieren, da Dinge zu automatisieren. Und alles, was damit dranhängt, also das heißt, damit muss natürlich auch das Flugzeug ertüchtigt werden, damit muss der Pilot ertüchtigt werden, dass er dann auch mit der Technologie umgeht. Beispielsweise, wenn das Gate automatisch andockt. So ein Gate automatisch andocken, das klingt wesentlich trivialer, als es ist, weil es muss erstmal erkennen, was es vor sich hat. Das muss dann erkennen, auf welcher Höhe es andockt. Es darf keinesfalls irgendwie dran stoßen, weil dann das Flugzeug 2 Tage steht und das sehr, sehr teuer dann behoben werden muss. Also das heißt, das muss sehr kontrolliert ablaufen. Und dann auch andere Vorgänge drumherum, also jetzt diese ganzen Fahrzeuge, die da rumfahren, die wären natürlich oft sinniger, wenn die mit Elektro fahren. Das wird jetzt zum Teil schon gemacht. Noch sinniger wäre es, wenn die vielleicht auch automatisiert fahren. Warum? Ne, dann kommt auch wieder die Debatte, wollt ihr jetzt hier einfach noch mehr Leute einsparen und arbeitslos machen? Nee, aber wir hatten ja schon zu Beginn gesagt, die Luftfahrt, wir schauen das ja skalierbar an. Wir schauen das an für die Welt. Und da ist das Problem, dass man ganz schwer in Südamerika an den ganzen Kleinflughäfen an Fachpersonal drankommt, die so ein Gate bedienen können, die diese Bodenfahrzeuge bedienen können. Das heißt, da müsste man Automatisierung haben. Und das ist etwas, was man anschaut, hat dann wiederum dieses Überwachungsproblem auch mit dabei. Lotsen sind eigentlich nur für Flugzeuge in der Luft zuständig. Die machen noch die Freigaben. Dann müssen wir überlegen, wie können wir die Prozesse anpassen, dass die auch ein bisschen mitbeachten, was am Boden passiert. Wenn man so die letzten Unfälle an Flughäfen anschaut, jetzt so in den letzten 2 Jahren, waren es fast immer Unfälle, die am Boden passiert sind. Also gar nicht in der Luft. Also das ist eigentlich der gefährliche Moment. Ja? Also dass so ein Flugzeug entweder mit einem anderen Flugzeug kollidiert, weil es nicht abgesprochen ist, oder mit einem Bodenfahrzeug kollidiert.
Da gab es ja wirklich schwere Unfälle.
Genau, ne? Also das ist jetzt wirklich und das ist genau das ist unsere Expertise sozusagen. Da sind wir dran und das ist auch etwas, was wir sehr relativ gut uns in Paderborn anschauen können.
Und ich meine, das als Forschungsprojekt erschließt sich mir das ja komplett. Also das kann ich komplett verstehen, zu sagen, wir brauchen sowas als Experimentierraum. Nur so haben wir überhaupt die Möglichkeit, diese Dinge auszuprobieren und festzustellen, was geht nicht. Aber wie realistisch ist das denn, diese Art von Betrieb? Also wie lange kann man sowas weiterführen, wenn du nicht gleichzeitig einen wirtschaftlichen Betrieb des Flughafens parallel hast?
Ja, wir sind jetzt, also da sind wir jetzt ein bisschen umbruch. Wir hatten es zuletzt jetzt mit 2 Forschungsprojekten sozusagen jetzt so auch so dieses Ökosystem da drumherum unterhalten. Wir haben 2 Besonderheiten vielleicht noch, die man hier noch sagen muss. Einmal ist dieser Flughafen, der gehört zum großen Teil in dem Kreis Paderborn, also ist so Eigentümer und der auch mit eben das Interesse hat, für die Region das mit zu unterstützen. Und der unterstützt uns auch bei dieser Innovationsflughafeninitiative. Das heißt, das ist schon mal etwas, was uns da sozusagen auch Dinge ermöglicht, die sonst schwieriger wären. Ansonsten sind wir jetzt aber dabei, genau das, also diese Industriebeteiligung, die uns jetzt, die bei Skyhard Patch schon das Ganze unterstützt hat, dass wir die auch stärker gewinnen jetzt, um diese Initiative hier am Laufen zu haben. Denn das Interesse der einzelnen Unternehmen ist da. Ja, weil du auch gesagt hattest, Deutschland ist eigentlich ein Standort von Unternehmen, die genau solche Technologien anbieten. Das haben wir ja entdeckt. Wir haben an den Innovationsflughafen ein sogenanntes Forum Innovationsflughafen angebunden. Das findet mehrfach im Jahr statt. Wir haben mittlerweile wirklich, es ist jedes Mal, dass wirklich die Teilnehmerzahlen gestiegen sind. Die kommen aus ganz Deutschland dahin. Also Leute, die irgendwas mit Luftfahrt zu tun haben, um dort ihre Technologien zu präsentieren in Vorträgen, um sich auszutauschen, zu vernetzen. Also das heißt, das Interesse ist da. Und allein in unserer Region, wie wir festgestellt haben, sitzen 30 Unternehmen, die weltweit bestimmte Technologien im Luftfahrtbereich oder Airportbereich liefern. Und zum Teil in ihren Nischen sogar Weltmarktführer sind. Das wussten wir vorher nicht. Und die wussten auch nicht voneinander. Also wir haben Unternehmen zusammengebracht, die saßen 8 Kilometer hier in den Dörfern rund um Paderborn zusammen und wussten nicht, dass die überhaupt so nah beisammen wohnen. Die sehen sich sonst im Prinzip auf irgendwelchen Luftfahrtsmessen in Dubai, Miami, sonst wo.
Passt zu Ostwestfalen, ne? Obwohl wir da natürlich schon
hinter verschlossener Tür.
Naja, aber man muss ja schon sagen, dass wir mindestens in den letzten 10 Jahren da große Fortschritte gemacht haben in der Vernetzung. Aber es zeigt sich, ne? In so bestimmten Anwendungsnischen ist da auf jeden Fall auch noch Potenzial. Aber das ist natürlich auch ganz wichtig zu verstehen. Also extrem viele Unternehmen hängen an dieser Industrie und nicht nur in Deutschland, sondern eher natürlich international. Und aus Wirtschaftsstandortsicht Deutschland, muss man dann schon sagen, sollte unser Interesse ja sein, dass wir weiterhin da auch mitspielen können und diese ganzen Flughäfen dann auch beliefern können mit der entsprechenden Technologie.
Ja, man muss das ja auch irgendwie pragmatisch sehen. Ne? Wir können jetzt ja nicht eine Branche nach der anderen sagen, machen wir nicht.
Ja.
Also, machen wir nicht mehr Auto, weil irgendwie dieser Skandal hat jetzt wirklich alle abgeschreckt, dass wir Autos machen.
Nein, nicht mehr.
Dann machen wir keine Maschinen mehr, weil das können die Chinesen besser. Dann machen wir keine Flugzeuge mehr.
Wir machen nur noch Service.
So, genau. Dann machen wir Service in Deutschland. Also wenn es ein Land gibt, wo der Begriff der Servicewüste ganz gut trifft, dann glaube ich, sind wir da ganz gut mit dabei. Das heißt, das, was ich mit der Wirtschaftswissenschaftler, ich habe hier im Wirtschaftsunterricht in der Schule immer noch gelernt, ja, wir sind ja auf dem Weg hin Richtung hier der industriellen Sektoren, weil sich das ändert, ne, aus der klassischen Industriewirtschaft dann in die Dienstleistungswirtschaft überzugehen. Und jetzt hat uns die letzten 15 Jahre ja die klassische Industrie eigentlich extrem geholfen, so erfolgreich zu sein, wie wir sind und den Wohlstand auch. Und wir merken ja gerade, dass die Industrie ja schon gerade unter Druck kommt und schon fängt das ganze Land an zu zittern. Mhm. Ne, schon fängt die Diskussion an, reicht das Geld noch für die Sozialkassen, sowas. Wir hängen an der Industrie. Mhm. Wir haben diese Transformation nicht dorthin. Ich sehe sie auch nicht. Und dementsprechend müssen wir irgendwann uns auch ehrlich genug sagen, wenn wir irgendwas verändern wollen auf dieser Welt, wenn wir eine Vorbildsfunktion machen wollen, dann müssen wir es aus einer Position der Stärke machen und nicht aus einer Position der Schwäche heraus. Und deswegen finde ich das so spannend. Und gerade die Heterogenität von Technologiethemen und Fliegen ist super spannend und alles, was dazugehört. Und diese Unternehmen, die sind ja super Engineering-Tech-Unternehmen, weil die unglaublich viele auch Anforderungen erfüllen müssen. Das haben wir ja gerade gehört, dass das eine ganz andere Branche ist.
Da sind das wir macht in Deutschland in der guten Situation, ne? Weil gerade dieses sicherheitskritische, die extrem hohen Anforderungen, das können wir ja ganz gut, weil wir häufig, sag ich mal, von Haus aus schon so entwickeln. Ne? Man sagt immer German Over-Engineering häufig. Ich glaube, im Bereich Luftfahrt kommt uns das dann ja wahrscheinlich wieder zugute.
Auf alle Fälle. Also definitiv ist eigentlich die Luftfahrtbranche, wie alle sicherheitskritischen Branchen in Deutschland, aus der grundsätzlichen Denkweise extrem gut geeignet. So, und das haben wir jetzt ja auch schnell gesehen bei den Projekten, die wir hatten. Also wir hatten zusammen dieses Thema der von Fastgate, dieser Gate-Anbindung der Automatisierten, was wirklich, mir war das vorher gar nicht bewusst, dass das wirklich so ein personenintensiver Prozess eigentlich ansonsten ist. Das hattest du schön beschrieben. Da hängt ja richtig Ingenieurkompetenz dann dahinter. Ne? Wir haben ja dann erstmal einen kompletten digitalen Zwilling von dem ganzen System aufgebaut, um erstmal in der virtuellen Welt das Ganze, also so wie wir es in unserem Metier üblicherweise auch machen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, wir haben da ja noch richtig Potenziale. Ne? Den Flughafen als System, als Gesamtsystem zu betrachten, das ist etwas, wo wir noch Entwicklungspotenzial auch aus Deutschland heraus hätten, weil das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Wir haben super Einzelkomponenten, Systeme, aber den Flughafen als Gesamtsystem, das ist etwas, wo ich sage, das hat echt extrem großes Potenzial noch. Modern und auf, ich sage mal, nach Vorbild eines Innovationsflughafens. Das ist ja die Idee. Ne? Und vielleicht sind auch Ideen dabei, die verwirft man auch wieder, aber so what? Das gehört jetzt dazu, Dinge auszuprobieren und zu sagen, das funktioniert eben nicht. Ich finde es immer sehr dämlich, der Forschung dann vorzuwerfen, dass sie Dinge ausprobieren, die dann nicht funktionieren. Aber das ist ja Teil der Aufgabe. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Auch diese Erkenntnisgewinne sollten natürlich keine Dinge sein, wo von vornherein klar ist, dass es nicht ist. Aber ich kenne keinen Kollegen, der sowas macht. Und oder auch keine Kollegin. Und dementsprechend halte ich das ganze Themenfeld schon mega, mega spannend auch für Deutschland.
Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist, was immer so interessant ist, wenn man sich am Flughafen dann bestimmte Prozesse anschaut, das haben wir dann auch gemacht, dass man auch feststellt, wie altertümlich die eigentlich sind. Also beim Pushback-Prozess, also wenn das Flugzeug sich dann sozusagen vom Gate wieder aufs Rollfeld bewegt, ne, und dann jetzt, gut, früher waren dann so die Dieselaggregate angeschmissen worden, aber was hier noch interessanter ist, dass dann auch vom Bodenpersonal jemand mit einer kabelgebundenen Verbindung zum Piloten nebenher läuft. Und da denkt man ja, wow, ja, also ich meine, es hat irgendwelche Sicherheitsgründe, warum man das mal so macht, ne, weil man sich da wahrscheinlich auf keinen Datenstandard einigen konnte, was auch immer, aber man denkt doch, das muss doch möglich sein, ne, und das sind so Dinge, wo wir dann halt auch merken, Mensch, da können wir dran arbeiten, ja, also da haben wir ja Technologien, die in der Lage sind, da vielleicht zumindest eine Funkverbindung zu ermöglichen, ja, also so totale Kleinigkeiten. Wir hatten uns die Gepäckverladung angeschaut, ne? Da ist ja auch ein Projekt, was jetzt hier funktioniert, und das ist ja wirklich so, dass die zum Teil da wie früher in den Bergwerken, da sitzt da einer gebückt und probiert die Koffer irgendwie so einzupassen, dass das möglichst gut passt. Ja. Und dann denkt man auch so, oh, das wäre, glaube ich,
kann man auch einen Algorithmus entwickeln, der das einfach
tipps-mäßig optimal einpackt. Ja, also die werden ja drüber gelesen, die Gepäckstücke, da könnte man die schon einscannen, also mit wirklich einfachen Dingen. Also jeder, das der hat ja sofort Ideen, wie er das lösen könnte. Und so ging es uns eben auch. Ja, und da merkt man, dass da eben schon viel Potenzial ist. Und die Fluggesellschaften, aber auch die Dienstleister drumherum, die sind dann oft auch dankbar, wenn sich da Institute dessen annehmen und da wirklich denen Dinge entwickeln. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das so diese low-hanging fruits, dass die von überall gepflückt werden und gesagt werden, ja klar, können wir ihnen mal eben machen. Das ist nicht so ganz einfach.
Aber sind das Probleme, die flughafenspezifisch sind? Also bei diesem kabelgebundenen stelle ich mir vor, das ist dann wahrscheinlich an jedem Flughafen so,
Das ist
oder?
An jedem Flughafen, klar, das hat nichts mit bei der Bahn zu tun.
Okay, und das mit den Koffern beispielsweise? Also ich würde naiv davon ausgehen, dass das,
meine
dass das
Koffer
schon gelöst ist.
Sanft gehoben, sanft freigesetzt wieder raus.
Aber also mich wundert das erstmal, wenn ich drüber nachdenke, aber wenn ich dann an andere Industrien denke und mir vor Augen füge, wie traditionell manche Prozesse immer noch ablaufen, dann...
Aber ich glaube, das industrielle Umfeld ist in dem Verhältnis halt schon viel optimierter. Ne? Also weil du hast halt diese Produktionsleitung in jedem Werk, die halt einfach optimiert, weil das ist das Einzige, worum es geht.
Kennzahlenbasiert
zu optimieren. Ich will nicht sagen, bei Flughäfen gibt es das nicht, aber ich glaube, man muss dann schon sich technisch mit diesen verschiedenen Aspekten kontinuierlich auseinandersetzen und dann auch die Zeit finden. Und ich, gerade in so einem System wie Flughafen, glaube ich, dass Zeit halt das Letzte ist, was du hast. Ne, ich kann mir das wirklich vorstellen. Das ist wie, wenn ich morgens die Kinder fertig mache. Ich weiß, dass ich den Prozess auch besser machen könnte, bin aber so im Stress, dass das funktioniert und dass ich pünktlich dort und dort ankomme, dass ich die Verbesserung mir immer vornehme, aber nie umsetze. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich in so einem Prozess, wenn man den sieht, sicherlich ähnlich. Und jetzt will ich ja nicht über den deutschen Flughafen. Ich werde nie vergessen, den Flughafen auf Kreta, Heraklion. Das werde ich wirklich nie vergessen, der war so wenig gut optimiert, dass du, wenn du dich dort angemeldet hast, hast du deinen Koffer abgegeben und du standest beim Warten für den Check-in wirklich außerhalb des Flughafens. Also die haben noch nicht mal geschafft, irgendwie so eine vernünftige Linie zu führen und abzusperren und sowas. Und das zeigt doch, wie viel Bedarf es an guten, intelligenten, auch automatisierten Lösungen es wahrscheinlich weltweit gibt. Gerade wenn das Ganze noch wächst und ich wirklich keine Ahnung habe, weil ich jetzt seit 7 Jahren nicht mehr auf irgendeinem internationalen Flughafen außer Paderborn und München unterwegs war, kann ich mir echt vorstellen, dass da echt noch viel geht. Ne? Und deswegen finde ich das einfach so spannend.
Das ist natürlich dann auch eine komplette Optimierungsmöglichkeit, auch hinsichtlich Energiebedarf alleine schon. Ne? Also ich will gar nicht wissen, was ein Flughafen im Durchschnitt an Energiebedarf hat. Ne? Und man denkt immer an das Flugzeug in Kerosin und Treibhausgas. Aber natürlich kann man am Flughafen selber auch so viel optimieren, dass man da sicherlich Unmengen an Energie einsparen könnte.
Ich glaube, wo man einmal nochmal ehrlich sein müssen ist, oder wo wir meiner Meinung nach echt viele Chancen jetzt vergangen haben, ist bei diesem ganzen Thema neue Flugsysteme, Drohnen und dergleichen, dass wir es noch nicht geschafft haben, so jetzt wirklich die Startups hervorzubringen, die weltweit konkurrenzfähig sind. Ganz im Gegenteil. Also wir hatten, glaube ich, Lilium ist ein bekanntes Beispiel, was man da nennen kann, Volocopter ein zweites, die beide mehr oder weniger finanziell es nicht gepackt haben. Ne? Was meiner Meinung nach sicherlich unter anderem daran liegt, dass das Thema einfach hochkomplex ist und du brauchst auch als Startup dann einen wahnsinnig hohen, langen Atem, auch finanziell, und irgendwann ist das Geld dann mal raus und wir haben offensichtlich nicht die Geduld in Deutschland, dass wir sagen, okay, wir müssen halt dann nochmal weiter investieren und nochmal vielleicht noch 5 Jahre warten, bis wir dann reinkommen. Die Geduld haben wir nicht. Haben andere Länder dann, auch die Amerikaner tatsächlich mehr, also die investieren halt, wenn die einmal drin sind, dann geht das da weiter, bis es erfolgreich ist. Das sind so Dinge, die würde ich mir zum Teil schon mehr wünschen, dass wir wirklich Startups das Gefühl bekommen, es ist eine Branche, in die man reingehen kann und auch erfolgreich sein kann. Das ist, glaube ich, etwas so von meinem Gefühl erstmal, weil ich das jetzt nur diese Beispiele natürlich kenne, so aus den Nachrichten, wo ich sage, da könnte ich mir schon mehr vorstellen, da ist das bei uns noch nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, wie geil.
Ich glaube, eine haben wir in der Region sitzen, die es einigermaßen geschafft haben mit einer Lastdrohne, aber es ist tatsächlich ein Problem. Ein zentrales Problem ist die Erprobung tatsächlich, dass die sehr schwierig ist. Und die, das haben wir jetzt bei, es gab hier einen, auch mit der Firma Heckemann beteiligt, so ein Lastdrohnenprojekt, die hat das eigentlich aus so einer anderen Entwicklung entstanden. Da ging es eigentlich nur darum, wie kann man im Prinzip so ein Transportreinhiefsystem, so ein bisschen komplexeres schaffen. Und das wurde dann im Prinzip auf so eine spezielle Drohnenart dann angepasst. Letztlich ist es dann in die Entwicklung der Bundeswehr gegangen, ne? Weil die Bundeswehr hat andere Erprobungsmöglichkeiten, wie wir das jetzt im zivilen Bereich haben. Ne? Und das ist tatsächlich, da merken wir so diese Punkte. Und wenn wir jetzt bei kleineren Drohnen, das merken wir jetzt ja auch bei dem Projekt, was wir jetzt, also oder bei kleineren Drohnenprojekten, die wir ja auch an der Universität bearbeiten, da merken wir auch immer diese Schwierigkeiten, ja, dass man halt wirklich in der Probung kann in so einen Drohnenkäfig rein, aber wenn man jetzt wirklich irgendwie was im Feld erproben wollte, dann ist das eben sehr, sehr schwierig möglich. Ja. Das hat natürlich auch gute Gründe, ich will das jetzt gar nicht so ganz abtun, ne? Das hatten wir ja schon bei dem Eingangsgedankenexperiment, wir wollen jetzt auch kein Chaos über uns haben. Aber da diese Mischung, die macht es, glaube ich, gerade schwierig, dass an dieser Hürde viele von Startups auch scheitern.
Ach, da gibt es auf alle Fälle noch Potenzial.
Ja, aber das ist ja ein weiteres schlagkräftiges Argument für so einen Innovationsflughafen, wenn man da wirklich diese neuen Technologien ausproben kann und sich dann auch ein Ökosystem ergibt aus Startups oder auch etablierten Unternehmen, weil das ist auch so eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Das ist ja auch ein komplett neuer Markt. Also wenn sich das jetzt wirklich herauskristallisiert, dass der Kleinluftfrachtverkehr oder wie man den bezeichnen mag, sich wirklich etabliert, dann wollen wir oder sollten wir da natürlich auch mitspielen und natürlich sowohl etablierte Unternehmen als auch hoffentlich dann neue Unternehmen, die sich daraus ergeben können. Und dafür braucht es dann halt einfach die Möglichkeiten. Also es reicht, glaube ich, nicht alleine die finanziellen Möglichkeiten, Weil so einen Erprobungsraum dann aufzubauen, stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn es den, ne, anstatt einen existierenden Flughafen zu nutzen, das ist, glaube ich, schon dann ein deutlich schlagkräftigeres Argument.
Definitiv. Also wir haben hier auch sogenannte Kontrollzonen, also kontrollierte Lufträume, die sozusagen außerhalb von Verkehrslinien liegen, die genau für solche Erprobungen auch möglich sind. Also die sind hier kartografiert und nutzbar. Also da hatten wir das auch schon bei Kooperationen gehabt, dass deshalb auch zum Teil andere Standorte, Forschungsstandorte hierher kommen und das hier machen wollen, weil sie hier diese Korridore nutzen können.
Also wenn ihr ein Startup habt in dem Bereich, kommt gerne nach Paderborn.
Nehmt Kontakt auf.
Dann trainieren.
Genau, dann schauen wir, was hier geht. Aber das ist hier schon, also hier sind schon gute Möglichkeiten da. Das ist genau das, was wir populär machen.
Was sagen eigentlich deine Kinder dazu, dass du das machst? Also ich würde jetzt mal schätzen, deine Kinder sind so richtig im Klugscheißeralter, vermute ich jetzt mal. Die haben ja wahrscheinlich eine Meinung dazu, oder?
Ja, die sind ja schon durchaus älter dann. Die sind zum Teil auch eher ökologisch orientiert. Die haben natürlich genau das, was sie auch so ein bisschen gesagt hat. Die finden es natürlich erstmal kritisch. Ne? Also deshalb habe ich ja meine Argumente auch so gut ausgefeilt, dass ich sage, es ist ja trotzdem sinnvoll, dass man daran arbeitet, um zumindest Prozesse etwas effizienter zu machen und da schon mal sozusagen weniger CO2 auszustoßen, also weil man die Prozesse so nicht verhindern kann. Ne?
Das heißt, das sind die Argumente vom Frühstückstisch, die du hier mitbringst.
Genau, da bin ich immer geschult, dass ich da jetzt nicht. Das ist ja auch deutlich geworden. Also ich meine, es ist ja eine interessante Gruppierung hier. Normalerweise gibt es ja gerade in dem wissenschaftlichen Bereich immer die Vielflieger, die einmal die Woche eigentlich einen Überseeflughafen oder sowas. Ich gehöre auch eher zu denen. Also ich hatte zeitweise auch in der Promotionszeit bin ich zeitweise wirklich auch wöchentlich nach London gependelt und so weiter. Also es gab Zeiten, da bin ich auch mal viel geflogen, aber zurzeit fliege ich auch nicht mehr sonderlich viel. Ne? Und da ich Hundebesitzer bin, sind auch für mich so exotische Urlaubsziele mit Flugzeug nicht so attraktiv. Das heißt, grundsätzlich habe ich auch so eine Grund, also ich bin jetzt keiner, der das blind super findet, aber wir hatten die Zahlen genannt. Ich bin auch ganz realistisch und sehe das auch. Also ich wüsste nicht, mit welchem Argument ich jetzt einem wohlhabender werdenden Mittelstand in China oder in anderen asiatischen Ländern verbieten sollte, dass sie fliegen. Ja? Also das heißt, das ist total schwierig, dieses Argument zu stricken. Und deshalb muss man im Prinzip dann das, was uns technologisch möglich ist, auf eine Art nutzen, dass man auch die kommende weitere auch internationale Luftfahrt auf eine ökologisch oder klimaverträgliche Art gestaltet. Und ich meine, ich glaube da dran. Also da bin ich auch grenzenloser Optimist.
Ich glaube, so ein paar Dinge, die müsste man mal wirklich überdenken, wie das Vielfliegerprogramm. Also im Prinzip belohnen wir die am meisten verursachen. Letztlich, ich glaube, das sind auch so Symboliken, die sind natürlich aus einer ganz anderen Geschäftslogik mal entstanden und Zeit gekommen. Und eigentlich müsste man da ja eigentlich stärker belasten als weniger, um es nicht immer attraktiver zu machen, noch mehr zu fliegen. Aber das sind wahrscheinlich auch kleinere symbolische Dinge, vermute ich mal am Ende des Tages. Wenn ich mir jetzt nochmal so das Gedankenexperiment durch den Kopf gehen lasse, würde ich schon sagen, da ist vieles dabei, an denen, glaube ich, wirklich jetzt gearbeitet wird. Ich glaube auch, also wir hatten das Thema Fluggastbrücke, automatisierte, da sind wir dran. Wir hatten das Thema KI-Unterstützung. Wir hatten sehr stark diesen, ich sage jetzt mal, bodennahes Fliegen. Und dann sind natürlich auch Themen dabei, da glaube ich, da haben wir sicherlich noch ein paar Jahrzehnte vor uns, bis wir so weit kommen, gerade auch in so einer Branche, wo es ja auch wirklich dann braucht, bis das wirklich reingesetzt wird. Aber so, ich muss es mir vielleicht dann nochmal anhören, aber so völlig abgefahren fand ich jetzt tatsächlich dann das Gedankenexperiment tatsächlich gar nicht.
Und ein Aspekt, den ich so sehe, ist, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir das vollautonome Fahren irgendwann haben, dass man halt viele Geschäftsreisen dann vielleicht doch auch eher so macht, weil das kombiniert die große Flexibilität. Ich steige ein und ich lasse mich zum Zielort fahren. Vielleicht dauert es insgesamt länger, aber ich kann ganz normal arbeiten, wie auch im Zug, aber ich habe halt nicht das Problem mit Umsteigen und Verspätung, sondern mein Fahrzeug bringt mich dann einfach an den Zielort. Ich kann mir vorstellen, dass das so vielleicht so diesen innerdeutschen Flugverkehr ein bisschen verschiebt, hin dann wieder auf die Straße. Ist natürlich die Frage, was das für andere Effekte mit sich bringt. Also das ist ja nicht so, als ist das dann komplett sofort ökologisch, ne, wenn wir jetzt über Mikroplastiken, Feinstaub und sowas sprechen. Aber ich bin da sehr gespannt auf die Zukunft, weil wie wir gesehen haben mit der Concorde-Geschichte auch, man stellt sich die Zukunft immer sehr konkret vor, hat da häufig sehr konkrete Vorstellungen, wie sich das entwickeln wird, aber es kommt meistens dann doch ganz anders.
Absolut. Deswegen, also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt eine Revolution des also kompletten Flugverkehr haben, also dass wir den gesamten Verkehr in die Luft, so wie es jetzt ja früher in den Bildern war, in den fliegenden Flugzeugen und sowas, in der Jetsons und da weiß ich was, also da ist ja keiner auf der Straße noch gefahren, fliegende Autos, genau. Dankeschön. Und da glaube ich auch nicht dran. Ich glaube aber an das ganze Thema Automatisierung, ich glaube an das Geschäft dahinter, ich glaube an das überregionale Fliegen aus der Stadt, also das heißt regionale Anbindung, aber dann weit, auch letztlich weit weg. Das wird sicherlich zunehmen, aber ich glaube, wir werden nicht tagtäglich so einen intensiven bodennahen Flugverkehr sehen, wie das, was das vielleicht das, wo ich sagen würde, hätte ich am meisten Zweifel jetzt im Gedankenexperiment.
Ein Argument wird ja häufig auch eingebracht bei der ganzen Debatte, nämlich die Frage, muss man überhaupt fliegen? Also ist diese Reise überhaupt notwendig jetzt im Geschäftskontext beispielsweise? Muss diese Person jetzt wirklich dahin oder kann man das nicht über einen Videocall lösen? Und ich glaube, in vielen Bereichen könnte man sagen, ja, geht wahrscheinlich heutzutage doch eher, haben wir ja auch gemerkt in der Corona-Pandemie, was dann geht oder was nicht geht. Aber ich merke das jetzt gerade im Kontext von KI auch immer mehr, dass man dann diesen persönlichen Kontakt doch mehr zu schätzen weiß. Und ich glaube, gerade in internationalen Beziehungen wird das nicht auf null runterfahrbar sein. Ich glaube, wir brauchen diesen Austausch, du hast es auch gesagt, den kulturellen Austausch. Und in gewissen Bereichen, gerade im Business-Kontext, musst du ja auch zum Werk, du musst dir das Werk anschauen, du musst schauen, welche Probleme da auftreten. Das geht halt alles nicht über einen Videocall. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch bestimmte Dinge so ein bisschen in Luft auflösen, verschwinden werden. Dinge, wo man früher vielleicht für eine Unterschrift irgendwo hingeflogen ist, wo wir einfach sagen, nee, das machen wir so nicht mehr. Ich glaube, da werden wir auch stärkere Veränderungen
sehen. Das sehen wir. Ich meine, da war ja die Pandemie jetzt auch nützlich, dass wir da so ein Reallabor hatten. Und was man ja gemerkt hat beispielsweise, dass nach der Pandemie wurden im Prinzip die Aufträge abgearbeitet von Verträgen, die vor der Pandemie gemacht wurden. In der Pandemie die Videocalls und so weiter, da hat man viel so bestehende Verbindungen, konnte man weiter fliegen. Mhm. Aber Neuakquise, neue Vertrauensverbindungen aufbauen, das kann man nicht in einem Videocall machen. Das kannst du machen, wenn du da 3-4 Mal warst. Ne? Also und jetzt gerade im internationalen Kontext noch mehr, wenn du nicht Muttersprachler bist in der Sprache, ne? dann ist noch wichtiger, dass du Vertrauen bildest, dass du die Mimik siehst und so weiter. Ne? Das geht alles nicht per Videocall. Wo wir das sehr stark sehen, also soweit jetzt ich da mein Erfahrungsumfeld so habe, wo früher sehr viele Flüge stattfanden, also dass jetzt wirklich der Ingenieur mal eben wirklich dahin muss, um an irgendeinem Gerät was zu machen oder so weiter von dem Mutterkonzern oder sowas, das kann man mittlerweile tatsächlich sehr gut einspielen. Mit VR kann man sich dann die Situation angucken und so weiter, kann Leute vor Ort ertüchtigen, dass die das dann selbst repariert kriegen oder macht einfach solche Ferndiagnosen. Auch im medizinischen Bereich sehen wir das ja. Ne? Man schickt das rüber und der Experte, der dann in New York sitzt oder so weiter, schaut sich dann den Befund an, schaut sich sogar wirklich die Operation zeitgleich mit an und kann Hinweise geben, was gemacht werden muss. Also da merken wir schon, da wird es ja faktisch gelebt und das wird uns natürlich dann auch in dem Moment auch wieder Flugverkehr sparen.
Ja, ich glaube, wir könnten da jetzt noch Ewigkeiten drüber weiter diskutieren. Das Thema ist hochkomplex, aber auch hochspannend aus meiner Sicht. Und ich bin gespannt, wie sich das vor allem hier auch am Standort Paderborn weiterentwickeln wird. Ich finde es gut, was ihr macht mit dem Innovationsflughafen. Ich hoffe tatsächlich, dass sich hier vielleicht dadurch auch neue Unternehmen ansiedeln, die in dem Bereich dann Technologien entwickeln. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Und ja, vielen, vielen Dank, René, dass du heute bei uns warst. Wir werden das auf jeden Fall in Zukunft einmal wiederholen und nochmal draufschauen, was ihr in der Zwischenzeit vielleicht dann auch erreicht habt mit eurem Projekt.
Ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.